ARD.
In Georgien protestiert die Opposition gegen den Sieg bei der Parlamentswahl der pro-russischen Regierungspartei. Vorausgegangen ist eine große Desinformationskampagne. Die hybride Kriegsführung Putins ist eines unserer Themen.
Außerdem, NATO-Generalsekretär Rutte sieht es inzwischen als erwiesen an, dass nordkoreanische Soldaten an vorderster Front auf Seiten Russlands kämpfen.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befasst sich heute mit dem israelischen Angriff auf den Iran vom Wochenende.
Und
das israelische Militär will uns, einer kleinen Gruppe internationaler Journalisten, einen Hezbollah-Tunnel zeigen, wenige Kilometer landeinwärts im Libanon.
Unsere ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann war im bislang größten gefundenen Tunnelsystem der Hezbollah und schildert ihre Eindrücke. Mit Michael Kück
und Tarek Yusbashi. Guten Tag. Georgien, die ehemalige sowjetische Teilrepublik, ist schon länger gesellschaftlich gespalten und erinnert damit an die Ukraine. Eigentlich hat Georgien beschlossen, sich in Richtung Europa zu orientieren, doch Teile der Bevölkerung und der Politik favorisieren einen engeren Kontakt zu Russland. Die Parlamentswahl vom Wochenende hat die Zerrissenheit des Landes gezeigt. Die Wahlleitung hat die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum zur Siegerin erklärt. Und genau daran hat die proeuropäische Opposition starke Zweifel angemeldet. Sie spricht von einer manipulierten, von einer gestohlenen Wahl. Und das sagt nicht nur die Opposition, sondern, und das ist das Besondere, auch die georgische Präsidentin Zurabishvili.
Wir waren nicht nur Zeugen, sondern auch Opfer dessen, was man nur als russische Spezialoperation bezeichnen kann. Eine neue Form der hybriden Kriegsführung, die gegen unser Volk und unser Land geführt wird.
Die unabhängigen Beobachter der OECD bestätigen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Sie berichten von Gewalt, von gekauften Stimmen, aber eben auch davon, dass es neben Sabotageversuchen immer wieder dazu kommt, dass Ängste und Unruhen geschürt werden. Beispielsweise mit groß angelegten Desinformationskampagnen. Russland bestreitet heute, wenig überraschend, damit etwas zu tun zu haben. Aber diese hybride Kriegsführung, sie gehört seit langem zum internationalen russischen Vorgehen. Das sagt Dr. Gerhard Konrad. Er hat lange beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet und berät die Münchner Sicherheitskonferenz. Er hält den Umgang Deutschlands mit Blick auf Putins Vorgehen für einigermaßen naiv.
Erkennen und dagegen wirksam vorgehen sind zwei verschiedene Paar Stiefel und dazu brauchen Sie zum Teil ja auch dann bitteschön ein entsprechendes Mandat, ein politisches und zum Teil auch ein rechtliches Mandat. Und Sie wissen, dass gerade auch in Deutschland die Begeisterung, Hybrid Warfare überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, um es mal höflich auszudrücken, ziemlich unterentwickelt war. Das habe ich aus eigener Erfahrung auch erlebt. Wir haben sehr viele schöne Dinge geschrieben, aber die Begeisterung, das wissen Sie, bis 2022, bis es dann nicht mehr abweisbar war, die war eben sehr begrenzt.
Das komplette Interview mit dem ehemaligen BND-Mitarbeiter zum Thema hybride Kriegsführung hören Sie bei meinem Kollegen Carsten Schmiester im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien.
Dann schauen wir doch mal direkt in die Ukraine. Seit Tagen gibt es ja Berichte über den Einsatz von Soldaten aus Nordkorea an der Seite der russischen Truppen. Und nun hat sich zu dem Thema noch einmal die NATO geäußert.
Genau, Generalsekretär Mark Rutte, er hat das bestätigt und sieht das als gesichert an. Er sagt, dass nordkoreanische Einheiten in der von der Ukraine besetzten westrussischen Region Kursk stationiert wurden und beruft sich auf Geheimdienstinformationen. Rutte spricht von einer neuen Stufe der Eskalation. Ja, und er blickt dabei auch sorgenvoll auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel. Denn Südkorea wiederum will das nicht unbeantwortet lassen.
Und dass Russland auf die mögliche Hilfe ausländischer Soldaten zurückgreift, macht eine andere Zahl deutlich, die heute verbreitet wurde. Mehr als 600.000 russische Soldaten sollen im Krieg mit der Ukraine bereits ums Leben gekommen oder verwundet worden sein. Auch das hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte bekannt gegeben. Und bei den Kämpfen, vor allem im Süden und Osten der Ukraine, da geht es häufig für die Truppen an der Front nur Meter- oder Kilometerweise voran. An vielen Stellen ist es ein langer, zermürbender Stellungskrieg. Wie sieht die Lage dort zurzeit aus?
Also Russland hat mitgeteilt, dass es weiter vorrückt im Osten der Ukraine. Gleich mehrere kleine Dörfer sollen die Truppen eingenommen haben im Bezirk Pokrowsk in der Region Donetsk. Und der russische Beschuss dauert an, meldet die Ukraine. In Cherson sollen mindestens 2 Menschen getötet worden sein. 3 weitere wurden verletzt. Raketen und Drohnen haben dort offenbar ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen.
Und im Nahen Osten steht weiter die Frage im Raum, wie nun wohl der Iran auf den israelischen Angriff auf militärische Ziele in seinem Land reagiert. Ein Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden drohte noch einmal mit harten Konsequenzen, die unvorstellbar sein werden. Andere Stimmen aus Teheran fallen da deutlich zurückhaltender aus. Das ewige Spiel von Schlag und Gegenschlag, nützt oder schadet das eigentlich Israel im Moment mehr?
Also zumindest in den Umfragen unter Israelis, eine deutliche Mehrheit im Land für diese Gegenschläge auf den Iran als Vergeltung für Angriffe, die man selbst erfahren musste. Darüber hinaus gibt es aber auch kritische Stimmen, die bezweifeln nämlich, ob das wirklich sinnvoll ist, nur noch eine weitere direkte neue Front aufzumachen. Denn die israelische Armee kämpft ja bereits aktuell an unzähligen Fronten. Im Libanon gegen die Hisbollah, dann der große Einsatz in Gaza gegen die Hamas. Gleichzeitig gibt es auch vereinzelt Raketenbeschuss aus Syrien, von den Houthis aus dem Jemen und auch von militanten Gruppen aus dem Irak. Nun sagen einige, statt die Kräfte direkt im Kampf mit dem Iran zu vergeuden, sollte man sich lieber auf all diese Fronten konzentrieren, die man schon hat. Wieder andere sagen allerdings, hinter all diesen Fronten steckt mehr oder minder deutlich der Iran, der die Truppen eben mit Geld und vor allem auch mit Waffen versorgt. Deshalb ist es richtig, direkt iranische Munitionsanlagen anzugreifen. Und diese beiden unterschiedlichen Positionen finden sich auch in den Medien wieder. Die portugiesische Zeitung Publico findet, dass das Vorgehen Israels nötig ist als Beweis der Stärke gegenüber dem Iran. Und die niederländische Zeitung De Volkskrant warnt eben vor der Gefahr einer totalen Eskalation in der Region.
Mit genau diesem israelischen Angriff auf den Iran befasst sich heute auch der UN-Sicherheitsrat. Der Irak hatte vor Beginn der Sitzung eine Beschwerde eingereicht. Ein Regierungssprecher verurteilte die Attacke Israels als eklatante Verletzung des irakischen Luftraums. Der Antrag für die heutige UN-Sitzung kommt vom Iran und er wird von Algerien, China und Russland unterstützt. Und zum Schluss geht es um ein Tunnelsystem, das die libanesische Hisbollah im Grenzgebiet zu Israel angelegt hat. Voller Waffen und militärischer Ausrüstung. Die israelische Armee ist sich sicher, von dort sollten Angriffe auf Israel ausgeführt werden. Es soll der bisher größte Tunnel der Hisbollah sein, der entdeckt wurde. Unsere Korrespondentin Sophie von der Tann durfte sich vor Ort einen seltenen Eindruck verschaffen.
Mitten in der Nacht geht es los mit Militärjeeps von Kiryat Shmona ganz im Norden Israels Richtung Libanon. Kurz bevor wir den Zaun passieren, heißt es:
Turn off every light, even the small red dots, we can see them.
Alle Kameras und Handys aus. Sogar das kleine Rotlicht der Kamera könnte auffallen. Die Hisbollah könnte uns erkennen und schießen, sagt der Soldat. Das israelische Militär will uns, einer kleinen Gruppe internationaler Journalisten, einen Hisbollah-Tunnel zeigen, wenige Kilometer landeinwärts im Libanon.
Es ist fast gespenstisch hier, durch diese verlassene Landschaft zu fahren. Das Mondlicht taucht alles in so ein bläuliches Licht und um uns herum wird der Staub aufgewirbelt durch die Militärjeeps und man kann nur schemenhaft Ruinen von Häusern erkennen.
Wir erreichen ein kleines Dorf. In der Dunkelheit neben einem Wohnhaus steigen wir in einen Tunnel hinab. Der Tunnel ist geräumig und aufwendig ausgebaut. Entlang des Korridors gehen Räume ab. Ein gefliestes Bad mit Klo und Dusche, Schlafräume mit Bettgestellen und Waffenlager.
Please look on the ground where you're walking. There is ammunition around, not to touch anything.
Wir sollen aufpassen, sagt ein Soldat. Überall liegen Waffen. In einem Raum sind Dutzende Maschinengewehre und Panzerfäuste an der Wand aufgereiht. Granaten und Minen liegen in Kisten. Auch Paletten mit Nahrungsmitteln in Dosen, Medizin, Kampfausrüstung. Vieles komme aus dem Iran, sagt Major Jonathan, der uns durch den Tunnel führt.
As you can see, millions and millions of dollars.
Wie man hier sehen kann, wurden Millionen von Dollar in Terrorwaffensysteme investiert, mit denen die Hisbollah dann nach Israel eindringen wollte. Wir sind hier aufgrund spezifischer Geheimdienstinformationen hingekommen und sind fest entschlossen, alle Orte wie diese hier im Libanon zu finden, damit unsere Bürger so schnell wie möglich wieder in Sicherheit in den Norden Israels zurückkehren können.
To keep our civilians safe and to bring them back home to the north of the Galilee as soon as possible.
Denn seit dem 8. Oktober 2023 greift die Hisbollah Israel an. Rund 60.000 Israelis mussten ihre Häuser im Norden des Landes verlassen. Auch im Libanon mussten die Menschen aufgrund israelischer Luftangriffe fliehen. Um Tunnel und Waffenlager zu finden, hatten Soldaten schon seit Monaten geheime Operationen im Libanon durchgeführt. Am 1. Oktober startete die Armee dann eine Bodeninvasion in den Libanon. Das Militär sagt, die Hezbollah habe, so wie die Hamas, einen Überfall auf Israel geplant. Andreas Krieg, Dozent für Sicherheitsstudien am King's College London, hält das für unwahrscheinlich.
Es geht hier nicht darum, Israel offensiv anzugreifen, sondern es ging darum, dass in dem Falle, dass Israel einen Bodenkrieg anfängt, was jetzt passiert ist, dass man eben die Israelis aus dem Hinterhalt angreifen kann, dass man Fallen bauen kann und dass man eben die Israelis dort angreift, wo die Israelis am wenigsten es erwarten.
Bis nach Israel hinein habe der Tunnel, den wir gesehen haben, nicht gereicht, sagt die Armee. Am Samstagmorgen haben sie den Tunnel gesprengt. Die Explosion war so heftig, dass sie zunächst eine Erdbebenwarnung in Israel auslöste. Der israelische Zivilschutz hat wenig später Entwarnung gegeben.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Tarek Yusbashi
und Michael Kück.